Time.
Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des Radioclubs Böcklerplatz.
Eisbrecher 107.1. Das Radiomagazin von Greenpeace Köln.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie hören jetzt den zweiten Teil einer gemeinsamen Sendung von Alle Welt on Air und Greenpeace Köln zum Thema Genpflanzen. Die Musik in der nächsten halben Stunde stammt aus dem Film Romeo und Juliette von Baz Luhrmann.
Wir haben vorhin gehört, welche bedrohlichen Folgen die Abhängigkeit von gentechnisch veränderten Pflanzen für die Kleinbauern in Indien hat. Aber nicht nur Monsanto vertreibt diese Pflanzen. Direkt vor unserer Haustür betreibt die Firma Bayer dieses Geschäft ebenfalls seit Jahren. Darüber wollten wir genaueres wissen. Deshalb sprachen wir mit Herrn Breum, Pressesprecher von Bayer Crop Science, auf Deutsch die Wissenschaft der Feldfrüchte, und Herrn Mimkes, dem Geschäftsführer der Koordination gegen Bayer Gefahren.
Bayer kennt wohl jeder, die Koordination möglicherweise nicht. Deshalb stellen wir diese und ihre Ziele zuerst einmal vor.
Die Koordination gegen Bayer Gefahren ist ein Verein, der sich seit über 30 Jahren mit den Risiken und Gefahren beschäftigt, die von dem internationalen Bayer-Konzern, also dem Chemie- und Pharmaunternehmen Bayer, ausgehen. Das sind Probleme im Pharmabereich, Risiken durch Pestizide, durch Gentechnik, durch Störfälle. Das sind aber auch so Themen wie Lobbyismus und Einfluss auf Wissenschaft und Gesellschaft und Politik. Also wir versuchen, alle Risiken und Probleme, die mit diesem Unternehmen zusammenhängen, transparent zu machen, in die Öffentlichkeit zu bringen, Medien zu informieren, die Bevölkerung zu informieren, aber auch direkte Aktionen durchzuführen, um solche Gefahren abzustellen.
Welche gentechnisch veränderten Pflanzen von Bayer sind wo auf dem Markt?
In Nordamerika gibt es Baumwolle und Canola, also eine Rapskultur, sowie in geringem Umfang Soja in den USA. In Lateinamerika gibt es Baumwolle und auch im geringen Umfang Soja, in Indien Baumwolle und in Australien ebenfalls Canola.
In Europa werden genetisch veränderte Pflanzen kaum angebaut, weil sie die Bauern, Anbauverbände, Lebensmittelindustrie, die rot-grünen Parteien und die Bevölkerung mehrheitlich ablehnen oder sie in vielen Mitgliedsländern der EU aus Gründen der Umweltgefährdung verboten wurden.
Herr Breum, Was erwartet Bayer vom Einsatz von Genpflanzen?
Gentechnik erweitert die Möglichkeit der Pflanzenzüchter. Sie ist ein ganz wichtiges Werkzeug. In einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren erwarten Wissenschaftler weltweit und auch wir zum Beispiel die Verbesserung der Resistenz gegenüber pilzlichen und viralen Erregern. Länger dauert wahrscheinlich die Erhöhung der Toleranz gegen Trockenheit, Salz und gegen hohe Temperaturen. Langfristig ist auch die Verbesserung der Stickstoffverbindung und der Photosyntheseleistung denkbar.
Herr Mimke sieht eher die wirtschaftliche Seite.
Das ist eine interessante Frage, weil im Prinzip geht es Bayer im Wesentlichen um die Sicherung des Pestizidverkaufs. Und das herbizidresistente Saatgut wirkt nur mit dem zugehörigen patentierten Pestizid, was dann auch von Bayer gekauft werden muss. Und dieser Absatz wird halt gesichert durch den Verkauf des korrespondierenden Saatguts. Das heißt, im Wesentlichen geht es Bayer bei dem Verkauf von GMOs um den Verkauf von Pestiziden. Das muss man sich immer deutlich machen, dass diese beiden Geschäfte miteinander gekoppelt sind.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bewertete den Einsatz von Glufosinat und dessen Rückständen als hohes Risiko für Insekten, Säugetiere und besonders für Kleinkinder. Glufosinat habe eine reproduktionstoxische Wirkung, das heißt, es gefährdet die Fortpflanzung.
Herr Breum, welche Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen bzw. den zugehörigen Pestiziden sind Bayer bekannt?
Gentechnik ist nur eins von vielen Werkzeugen der Pflanzenzüchtung und ihre Anwendung führt nicht per se zum Auftreten zusätzlicher Risiken. Das ist Konsens der Wissenschaft. Frühere Verfahren der Pflanzenzüchter greifen wesentlich stärker und ungezielter in das Erbgut ein. Natürlich ist nicht umgekehrt jede gentechnisch veränderte Pflanze automatisch eine tolle Sache. Man muss wirklich immer den Einzelfall beurteilen. Das Werkzeug Gentechnik pauschal abzulehnen, ist unwissenschaftlich und ein Schwarz-Weiß-Denken, das sich auf Dauer sicher nicht durchsetzen wird. In Medizin und Industrie ist Gentechnik längst Standard. Zu den Herbiziden. Mhm. Das ist richtig, dass viele der derzeitigen gentechnisch veränderten Pflanzen tolerant gegen ein Herbizid sind. Es gibt aber genauso herbizidtolerante Pflanzen, die nicht gentechnisch verändert sind. Diese Herbizide sind keine speziellen Entwicklungen für gentechnisch veränderte Pflanzen, sondern Wirkstoffe, die auch völlig unabhängig von Gentechnik eingesetzt werden. Die Stoffe durchlaufen langwierige Zulassungsverfahren, in denen ihre Sicherheit geprüft wird, und sie müssen dann natürlich auch richtig eingesetzt werden.
Im Sicherheitsdatenblatt für Basta stellt Bayer allerdings folgende Gefahren für dieses Unkrautvernichtungsmittel dar: kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen, ist gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. Herr Mimkes geht auf diese Gefahren näher ein.
Da sind verschiedene Sachen zu nennen. Zum einen sind es die Risiken für den Verbraucher, die Verbraucherin. Wir wissen nicht genau, weil es nie genau untersucht worden ist über einen langen Zeitraum, welche Risiken speziell im Allergien für die Menschen damit verbunden sind. Allergien sind in den letzten 20 Jahren, speziell in den USA, wo GMOs halt verstärkt angebaut werden, stark angestiegen. Wie weit das gekoppelt ist, wissen wir nicht. Es ist aber auch nie untersucht worden, weil die Hersteller ja die meisten Untersuchungen finanzieren und durchführen, die natürlich an diesen Fragestellungen kein Interesse haben. Das ist also der erste Bereich der Risiken, der zu nennen ist. Der nächste Bereich, wo wir auf jeden Fall Beweise vorliegen haben, ist die Kontamination von herkömmlichem Saatgut, weil sich so ein Saatgut, ein gentechnisch verändertes Saatgut ja nie eingrenzen lässt. Über Insekten, über Wind werden auch konventionelle Pflanzen bestäubt und wir haben eine unkontrollierte Ausbreitung in das herkömmliche Saatgut, die nicht zu stoppen ist, die auch nicht wieder rückholbar ist. Und die dritte Gefahr ist das, was ich eben ansprach, der Gebrauch des korrespondierenden Pestizids, des Herbizids. Also das Gensaatgut von Bayer ist ja fast vollständig gekoppelt mit dem Einsatz des Herbizids Glufosinat. Das ist ein hochgefährlicher Stoff, der hier in der EU zum Beispiel gar keine Zulassung mehr erhalten darf wegen der Risiken. Das ist reproduktionstoxisch, kann das Gehirn schädigen. Und obwohl das bekannt ist, obwohl hier in Deutschland und der EU dieser Wirkstoff vom Markt verschwinden muss, macht Bayer jetzt nicht das, was eigentlich logisch wäre, diesen Wirkstoff weltweit vom Markt zu nehmen, wegen der Risiken für die Anwenderinnen und Anwender. Nein, das Gegenteil erfolgt. Die Produktion ist sogar ausgeweitet worden hier vor 2 Jahren und der Export erfolgt halt in alle Welt. Und diese Risiken speziell für die Landarbeiter, die halt diese Pestizide ausbringen, die sind natürlich eigentlich die größte Gefahr, die mit diesen GMOs verbunden sind.
Ja, die Zulassung ist in der Tat in der Diskussion. Dann gibt es Argumente dafür und dagegen. Und wir halten es für ein sehr bewährtes Mittel, das bei richtiger Anwendung völlig sicher ist und sehen gute Gründe dafür, das weiter zuzulassen.
Im Bereich Reis ist ja genau das passiert, wovor Greenpeace und auch wir immer gewarnt haben. Wir zum Beispiel haben schon vor rund 10 Jahren eine Kampagne gestartet zu Genreis von Bayer, haben hier in der Hauptversammlung von Bayer vor Tausenden von Aktionären davor gewarnt, gentechnisch veränderten Reis auf den Markt zu bringen. Reis ist das zweitwichtigste Lebensmittel der Welt. Und wir warnen davor, gentechnisch veränderten Reis, herbizidresistenten Reis in Ländern wie Thailand oder Indien anzubauen, weil zwangsläufig werden dort traditionelle Reislinien, die dort seit Jahrtausenden verwendet werden, verdrängt, kontaminiert durch diese gentechnisch veränderten Reissorten. Und es ist dann ja genau das passiert, wovor wir gewarnt haben. Wir hatten ja vor einigen Jahren den Genreis-Skandal. Bayer hat mittlerweile 500 Millionen Entschädigungsleistungen zahlen müssen. Das ist dann selbst für Unternehmen wie Bayer, sind das keine Peanuts mehr. Was ist da passiert? In den USA gab es einige Versuchsfelder und aus diesen Versuchsfeldern ist Genreis ausgekreuzt und in die konventionelle Produktion geraten und weltweit in den Handel gelangt. Auch hier in Europa wurde ja dieser gentechnisch veränderte Reis dann gefunden. Europa und auch Japan haben dann die Importe aus den USA gestoppt. Und die Landwirte in den USA sind das auf ihrer Ernte sitzen geblieben. Das war dann nicht mehr verkäuflich. Und das war letztlich alles auf diese Genversuche von Bayer zurückzuführen. Und dann, wir haben zusammen mit den Landwirten lange kooperiert und jetzt diese Entschädigungsleistungen, wie gesagt, von 500 Millionen Euro da erstritten. Also wie gesagt, es ist das passiert, wovor wir immer gewarnt haben. Vor diesen Auskreuzungen ist keiner gefeit. Das waren hier nur kleine Felder, die zu diesen weltweiten Kontaminierungen geführt haben. Und wir mit Greenpeace haben schon vor 10 Jahren genau davor gewarnt, was passiert ist. Von daher müssen wir erreichen, dass die EU keine Genehmigung für Genreis erteilt und dass Länder wie Indien, Thailand, Philippinen keine Anbaugenehmigung für diesen Genreis erteilen.
Genpflanzen sollen die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung sichern. Ist es möglich, auch ohne GMOs genügend Lebensmittel zu produzieren?
Ja, zunächst mal ist zu sagen, das ist wirklich ein zynisches Argument der Befürworter und speziell der Gentechnikindustrie. Das gentechnisch veränderte Saatgut, was wir bis jetzt besitzen, hat ja nichts mit höheren Erträgen zu tun, sondern es ist einfach ein Rationalisierungsmittel. Man kann große Flächen bearbeiten, kann große Mengen Giftstoffe draufsprühen, hat also weniger Arbeit, muss wegen der Resistenzen immer mehr Pestizide einsetzen. Also nach kurzer Zeit hat man einen höheren Pestizideinsatz als vorher, hat aber weniger sozusagen Landarbeiter eingesetzt, weil die Wildkräuter von diesen Giftstoffen bearbeitet werden. Aber das hat nichts mit höheren Erträgen oder sogar mit dem Welthunger zu tun. Der Hunger ist im Wesentlichen ein Verteilungsproblem und ein Armutsproblem. Also die meisten Unterernährten haben einfach zu wenig Geld, können sich einfach den Erwerb von Lebensmitteln nicht leisten. Die Preise in den letzten Jahren sind ja auch stark hochgegangen, unter anderem auch wegen Biokraftstoffen, wo ja große Teile der Ernte reingegangen sind, und wegen dem erhöhten Fleischkonsum, wo halt sehr große Mengen von Lebensmitteln halt über die Fütterung von Tieren verschwendet werden, muss man letztlich sagen. Also Hunger, Bekämpfung des Hungers ist auf vielerlei Weise möglich. Schon heute reicht die Ernte natürlich bei Weitem aus, die Weltbevölkerung zu ernähren, und würde auch noch 2 Milliarden mehr Leute ernähren können. Es geht aber, wie gesagt, sehr viel verloren, weil Kühlketten nicht existieren, weil, wie gesagt, Tiere damit ernährt werden statt Menschen. Aber die Pflanzen, die die Industrie bis jetzt vorgelegt haben, sind ja nicht das, was immer versprochen worden sind, dürreresistent oder gegen Versalzung resistent, sondern es sind ja fast nur diese herbizidresistenten Pflanzen, die halt den Absatz von Pestiziden letztlich sichern sollen, die aber für den Verbraucher, die Verbraucherin überhaupt keinen Vorteil haben und schon gar nicht für die Hungernden in der dritten Welt irgendeinen Vorteil haben. Leicht, so ein Netzwerk am Leben zu halten. Wir bekommen keine öffentliche Unterstützung. Das kostet natürlich auch alles Geld, wenn man ein Büro hat und eine Zeitung rausgibt und internationale Recherchen macht. Das heißt, wir freuen uns natürlich, wenn jemand sich angesprochen fühlt, bei uns Mitglied werden möchte oder auch mitarbeiten möchte. Wir sind immer auch daran interessiert, Mitstreiter zu gewinnen. Das heißt, man kann sich weiter informieren über unsere Website cbgnetwork.org oder bei uns anrufen. Und wie gesagt, wir freuen uns über Mitglieder und weitere Mitstreiter.
All lusty gentlemen!
Vor Aldi in der Richmuthstraße in Köln fragten wir Kunden, was sie davon halten, dass gerade die tierischen Produkte der Eigenmarken klar als ohne Gentechnik gekennzeichnet werden sollen. Das sind also zum Beispiel Eier, Milch, Käse oder Fleisch. Damit wir als Kunden endlich wissen, ob zum Beispiel die Hähnchen wirklich ohne Gensoja im Futter gemästet wurden.
Es ist nicht eindeutig geklärt bis jetzt, welche Auswirkungen Gentechnik auf Lebensmittel bzw. auf den Menschen haben. Und solange das nicht geklärt ist, würde ich auch gerne selber als Verbraucherin entscheiden, welche Produkte ich kaufe, ob ich die mit Gentechnik bestückten Lebensmittel kaufe oder eben ohne.
Weil ich möchte grundsätzlich nur Nahrungsmittel essen, die nicht genmanipuliert sind. Und das kann ich ja sonst nicht wissen, wenn es nicht draufsteht.
Weil ich denke, dass man da auch die kleineren Landwirte in Deutschland mit unterstützen kann, weil Gentechnikfutter wird hauptsächlich in den großen Mastställen verwendet. Und so die normale Landwirtschaft in Deutschland, diese kleineren Betriebe, nutzen das sehr selten, weil das Futter auch zu teuer ist.
Meine Damen und Herren, für heute sind wir am Ende unserer Sendung. Aber nächsten Samstag sind wir um die gleiche Zeit wieder da, mit dem Thema Kölle global, die etwas andere Stadtführung. Was hat mein Goldzahn mit Afrika zu tun? Wie viele Botenschätze finden sich in meinem Handy? Es gibt Leute, die wissen das. Und die stellen wir Ihnen am nächsten Samstag vor. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Anke Spenhoff,
Ariane Detloff,
Manfred Bigge
und Wilfried Ahrens.